herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Mein großer Geschwisterkurs mit meiner intensiven Live-Begleitung ist wieder da. Und zwar schließen die Türen schon am Dienstagabend, den 18.02. Du kannst mit dem Rabattcode Geschwister20 noch 20 Euro auf den Kurs sparen. Sichere dir gerne einen Platz, wenn du dir wünschst, während des Geschwisterkurses eng von mir live begleitet zu werden und deine persönlichen Fragen stellen zu können. Ich freue mich riesig auf dich. Schau gerne über den Link in den Shownotes rein und schau, was dich im Geschwisterkurs erwartet. Denn es gibt zahlreiche praktische Handlungsstrategien, wie du auf Geschwisterstreit reagieren kannst. Viele Formulierungshilfen, ein umfangreiches Workbook mit ganz vielen wundervollen Strategien, um die Bedürfnisse deiner Kinder auch vorbeugend zu erfüllen. Und ich begleite dich durch ganz viele praktische Rollenspiele. Es gibt wundervolle Listen für eure Familie, um Werte zu vermitteln. Und du lernst auch, Grenzen zu zeigen, wenn zum Beispiel eines deiner Geschwisterkinder häufig handgreiflich wird. Ich freue mich riesig auf dich im Kurs. Wir sind eine kleine, exklusive Gruppe von Eltern, die ich dann begleiten darf, auch während der Lives. Und kann es kaum erwarten, dass wir dann am Mittwoch schon nächste Woche um 20 Uhr mit einem Begrüßungs-Live starten. Bis dahin. Tschüss. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders, weil wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, über das Thema Mobbing vorbeugen. Und zu diesem Thema habe ich einen wirklich sehr, sehr erfahrenen Herrn eingeladen, den Carsten Stahl, der sich schon seit sehr, sehr vielen, vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt und schon ganz viel bewirkt hat in unserer Gesellschaft, um Kinder zu schützen, um Kinder vor allem vor Mobbing zu schützen. Carsten, herzlich willkommen. Am besten stellst du dich selber vor, weil ich glaube, du hast einiges von dir zu erzählen.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und dass wir heute mal dieses wichtige Thema auch bei dir ansprechen. Mein Name ist Carsten Stahl, bin 52 Jahre alt und bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen klar und deutlich direkt Missstände an, ganz, ganz besonders die Missstände, die unsere Kinder bedrohen und die unsere Kinder in eine falsche Richtung drängen. Und ganz besonders bei den heutigen Einflüssen, die auf unsere Kinder wirken, durch die Handys, durch soziale Netzwerke, aber auch durch eine immer weiter verrohende Gesellschaft, müssen wir unseren Kindern Vorbildern sein und ihnen helfen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie Orientierung haben. Und ganz besonders bei Mobbing und Gewalt braucht man Orientierung, aber man braucht auch klare Grenzen. Und wenn man die nicht setzt, dann passieren schlimmste Dinge.
Ja, Carsten, du hast ja schon sehr, sehr viel bewirkt. Vielleicht magst du auch darüber kurz sprechen, damit einfach alle auch wissen, dass du sehr tief in diesem Thema drin bist, denn du kommst ja irgendwo her. Ja, du bist ja nicht einfach so auf dieses Thema gestoßen. Wärst du bereit, von deiner Geschichte kurz zu erzählen?
Ja, ich werde die mal kurz anreißen, weil das ist ja doch sehr, sehr lang und intensiv. Ansonsten, ich selber war als Kind und Jugendlicher Opfer von Mobbing und Gewalt. Kann man sich vielleicht heute bei meiner Statur und meinem Auftreten nicht vorstellen. Aber nee. Das ist ja genau das. Ich habe es selbst erlebt, erst als Opfer von extremem Mobbing und Gewalt, als ich 10 war, dann als Mittäter, um einfach irgendwie zu überleben und dazu zu gehören. Und dann irgendwann, als ich größer und kräftiger und überlegener war, war ich selber Täter. Und diese Grenzen sind fließend. Und genau wie auch heute, nur damals hatten wir nicht diese extremen Einflüsse, die ich eben gerade noch benannt habe, genau wie heute haben viele Lehrkräfte auch nicht gewusst, wie man damit umgeht. Unsere Eltern haben es nicht erkannt, weil man sich auch aus Angst nicht anvertraut hatte oder weil man vollkommen überfordert war. Früher gab es das Wort Mobbing nicht, da hieß es Hänseln. Aber es sind Dinge, die ich selbst erlebt habe. Dann bin ich aus dieser Opferrolle in eine Täterrolle gegangen, bin dann ziemlich schnell und ziemlich eine körperliche Veränderung durchgemacht, bin größer, kräftiger, überlegener gewesen und bin aber dann halt durch Mobbing und Gewalt, und ich komme aus Berlin-Neukölln, auch leider ziemlich schnell in die falschen Kreise geraten und habe dann diese Gewalt auch anders eingesetzt und bin dann sogar in eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Grundum, wenn ich das nicht, wenn ich Mobbing nicht erlebt hätte, hätte ich niemals zurückgeschlagen und wäre auch niemals, bin ich heute ganz fest von überzeugt, in diese Richtung gegangen. Ich war zum Schluss fast 18 Jahre in dieser kriminellen Schiene drin und erst mit dem Geburt meiner Kinder, meines Sohnes, habe ich mich daraus abgesetzt und habe mich verändert mit dem Wissen, was ich einfach für mein Kind nicht wollte. Und als ich das dann geschafft habe und mehr oder weniger da auch meinen Weg irgendwo gefunden habe, anders, aber auch ruhiger und vor allen Dingen gesellschaftsfähiger, und mein Sohn dann in die Schulzeit kam, ist mein eigener Sohn nach nur sehr kurzer Zeit selber Opfer von Mobbing und Gewalt geworden. Das heißt, mein Kind wurde schon in der Grundschule in der ersten Klasse Opfer von Mobbing und Gewalt. Und da hat sich diese ganze Mobbing-Situation bei mir natürlich wieder vor meinen Augen abgespielt, was ich erlebt habe. Und ich habe dann meinen Sohn weinend und voller Schmerz vor mir stehend, der mich anfleht, ihn nie wieder in die Schule zu schicken. Und da wusste ich, das kann und darfst du nicht sein, denn ich wusste natürlich, zum Opfer wird, warum die Täter das tun meistens und vor allen Dingen, wie man irgendwann dann selber zum Täter wird. Und das alles wollte ich nicht für meinen Sohn und das alles wollte ich auch nicht für die Täter, denn die sind alle Teil dieser Gruppendynamik und des Gruppenzwangs, durch den Mobbing überhaupt erst möglich ist und des Wegsehens und des Nichtshandeln. Und so habe ich mich dann entschieden, meinem Sohn zu helfen. Ja. Aber mir war klar, um meinem Sohn zu helfen, muss ich den Tätern helfen, zu verstehen, dass das falsch ist. Und ihnen Auswege aufzeigen. Und genau das habe ich dann getan. Man muss dazu noch sagen, ich war zu der Zeit schon eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin durch eine Fernsehsendung mal sehr bekannt geworden, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Und diesen Einfluss und diesen Zugang, den ich damals hatte, habe ich dann auch gezielt genutzt, zusammen mit meiner Persönlichkeit, meiner Art, meines Auftretens. Und habe dann angefangen, aufzuklären, Prävention zu machen. Erst im Kleinen, das wurde immer größer. Dann habe ich eine Organisation, einen Verein gegründet und dann irgendwann bundesweite, sogar europaweite Initiativen. Das ist alles daraus gewachsen. Dann natürlich, umso auffälliger und mehr du in der Öffentlichkeit auftrittst, umso mehr sehen das auch Leute, die dich dafür freuen, dass du das machst und die dich unterstützen, aber auch Menschen, die nicht wollen, dass diese Missstände so öffentlich werden, die dich dann anfeinden oder auch versuchen, schlecht über dich zu reden. Das gehört leider alles mit dazu. Das war mir am Anfang nicht bewusst, weil man tut was Gutes und denkt, was ist denn jetzt los? Heute nach über zehn Jahren weiß ich, wie der Hase läuft. Das ist wie eine Blaupause, die ich über viele, viele Themen in der Politik machen kann. Ja, deswegen halte ich auch nicht wirklich viel von der Politik. Es gibt einzelne gute Politiker, aber insgesamt gesehen ist die Parteienlandschaft ziemlich einfach gestrickt für die Partei, für die Partei, für die Partei, für die Partei, für den einzelnen Politiker. Und dann, da war noch was, die Gesellschaft und die Kinder.
Und die Kinder und die Familien. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ja.
Genau.
Und das heißt, du setzt dich immer wieder dafür ein, dass es Kindern in unserer Gesellschaft gut geht, dass wir da vorbeugen. Und ich glaube, wenn wir das Phänomen Mobbing gut verstehen möchten, ist es erstmal wichtig, nochmal darüber zu sprechen, was passiert denn, dass wir Täter werden? Du kennst jetzt verschiedene Rollen gut, Carsten. Das heißt, du kannst dich auch richtig gut in jede Rolle reinfühlen. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür, oder was können Gründe sein, es sind ja oft unterschiedliche Gründe, dass Kinder in Täterrollen rutschen?
Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung, kein Mensch kommt schlecht oder als Täter auf die Welt, sondern wir alle stehen irgendwie an der gleichen Startlinie. Nur die Voraussetzungen, in denen wir aufwachsen, sind natürlich nicht gleich. Die sozialen Schichten, das Familiengefüge, die Liebe, die man zu Hause bekommt, all das sind Einflüsse, was einen Menschen beeinflussen. Also grundsätzlich hätte ich mich anders vielleicht komplett entwickelt, wenn ich woanders aufgewachsen wäre und andere genauso. Also das Thema ist aber, was immer wieder gleich ist, ist, wenn Kinder in die Schule kommen, dann oder überhaupt in die Welt kommen, müssen sie sich positionieren. Sie müssen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und so wie wir das auch haben, wenn wir irgendwo in ein neues Berufsfeld kommen, müssen wir unsere Position haben, wir haben einen Arbeitsplatz, aber da ist ja auch eine Positionierung. Ist man beliebter, ist man nicht beliebter? Und das ist bei Kindern noch viel ausgeprägter. Weil Kinder, im Gegensatz zu Erwachsenen, eigentlich immer wollen, dass alle sie mögen. Ja. Und das wollen auch manchmal viele Erwachsene, aber das ist eigentlich ein sehr schweres und eigentlich sinnloses Unterfangen. Aber Kinder wollen das natürlich. Und sehnen sich irgendwie auch danach, Anerkennung zu bekommen, gemocht zu werden. Und und das war schon vor vielen Jahrzehnten schwer. Aber heute in dieser digitalisierten Welt mit irgendwelchen Einflüssen von TikTok und Instagram, mit irgendwelchen Weltbildern, die ihnen da vorgespielt werden, ist das umso schwerer. Und deswegen ist es so schlimm zu sehen, wie hilflos die Kinder sind. Und oft waren sie selber dann, wenn sie kleiner waren, Opfer von Mobbing und Ausgrenzung und Demütigungen, denn Mobbing bedeutet ausgrenzen. Und irgendwann, durch diesen Schmerz und dieses ständige Auszustehen, fangen sie irgendwann mal an, wenn sie die Möglichkeit sehen, bewusst oder unbewusst an, vielleicht auch andere mit auszugrenzen, um zu der Gruppe dazuzugehören, die das tut.
Es gibt also eigentlich das unerfüllte Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Dazuzugehören. Das beginnt ja schon ganz früh in der frühkindlichen Entwicklung, dass ein Kind zu einer Familie, zu den Eltern dazugehören möchte. Und wenn es sich dort nicht angenommen, geliebt, bedingungslos geliebt fühlt, dann kann es eben dazu führen, dass Kinder sich so oft hilflos und auch ohnmächtig fühlen, dass sie dann später Macht ausüben müssen, um sich auch wieder sicher zu fühlen. Ich glaube, das spielt auch so eine wichtige Rolle. Es geht ja auch immer um diese Sicherheit, die wir Kindern mitgeben können. Du bist gut so, wie du bist. Ich liebe dich genau so, wie du bist. Das sind ja so Botschaften, die viele Kinder nicht bekommen haben. Und dann versuchen sie eben, wie du gerade so schön erklärt hast, in einer Gruppe sich wieder Gehör zu verschaffen, dazu zu gehören, indem sie sich so verhalten, andere ärgern. Und wahrscheinlich fängt es dann auch oft, so habe ich das als Lehrerin beobachtet, mit Ärgern an und spitzt sich dann zu, wenn ich merke, ich kriege dadurch Anerkennung, es andere lachen vielleicht, ich werde gesehen, ich werde gehört. Und dann fängt wahrscheinlich die Spirale an, oder? Kannst du das auch bestätigen?
Das ist ein bisschen so was wie etwas Verführerisches. Und es kann sowohl passieren, weil man das erst selber nicht bekommen hat in der Schule, oder vielleicht, weil man zu Hause auch nicht bekommen hat. Und es gibt auch dann noch Einflüsse, die dürfen wir auch nicht unterschätzen, wenn wir haben eine ziemlich hohe Gewaltsrate gegenüber Kindern aus Familien oder auch Missbrauchszahlen extrem hoch. Und natürlich auch kann das etwas sein, wenn ein Kind missbraucht wurde oder ein Kind Gewalt erlebt zu Hause, kann es entweder sehr still und auch sehr, sehr anfällig werden in der Schule, oder es wird direkt zu einem Täter, der vielleicht sie auch um sich schlägt. Also es gibt viele Einflüsse, die wir noch dadurch um ein Vielfaches forciert haben, weil sie sich ja heute ihre Anerkennung da mitholen und das Ganze, was sie teilweise anderen antun, auch noch filmen und cool sein wollen. Und das ist so. Eigentlich ist Mobbing immer mit motiviert durch Gruppendynamik und Gruppenzwang. Ein paar wenige, unterstützt durch viele, die mitmachen, wegsehen oder schweigen, auf ein paar wieder wenige, die gedemütigt, erniedrigt und bloßgestellt werden. Und das Ganze teilweise heute noch digital. Und das fühlt sich natürlich für jeden Menschen anders an. Für die, die das erleben, extremster Leid, extremste Angst, zur Schule zu gehen, bis hin zu Suizidgedanken. Für die, die mitmachen, die eigentlich in sich merken, oft, das ist eigentlich falsch. Ich muss aber mitmachen, sonst geht's mir so. Also die Zivilcourage ist da komplett unterdrückt. Und dann hast du die Täter, die aus welchem Grund auch immer, weil sie selber Opfer waren oder weil sie das vielleicht auch so ausleben, daran vielleicht auch Gefallen finden, diese Macht auszuüben. Und aus Kindern werden Erwachsene. Und wenn man so eine Muster erlernt, dann wird man sich so weiterentwickeln. Und Kinder, die unterdrückt werden, werden zu unterdrückten Erwachsenen. Denn das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein, was ja erst in der Kindheit wächst, ist ja da komplett unterdrückt. Was soll noch diesen Menschen für Erwachsene werden? Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Kinder sich jedes Jahr das Leben nehmen und wie viele Kinder, 5 bis 6 Kinder versuchen sich jede Woche bei uns in Deutschland wegen Mobbing das Leben zu nehmen. Und wenn man das so sieht und das weiß, dass das jede Woche passiert und 1 bis 2 Kinder praktisch jede Woche sterben und einfach mitbekommt, dass das immer schlimmer wird und Suizide ja noch nicht mal das Schlimmste sind, wenn man das schon sagt, das Schlimmste sind Amokläufe, die alle mit motiviert in Deutschland, die wir hatten, 3 Stück mit Mobbing zu tun hatten. Und dann siehst du die Politik, die Schulen, die vollkommen überfordert und hilflos sind, aber trotzdem oft sagen, an unserer Schule gibt es keine Probleme.
Das hört man ja ganz oft. Und das hat so, gestern hatten wir ein Vorgespräch, und da hast du ja schon erzählt, dass auch ganz oft Eltern auf dich zukommen, die sagen, meine Schule nimmt es hier gar nicht ernst, was mit meinem Kind in der Schule passiert. Das heißt, auch da ist es vielleicht wichtig für alle, die jetzt gerade zuhören, zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, aktiv zu werden, die Kinder zu schützen vor den Tätern und auch entsprechend die Täter zu unterstützen, dass sie das unterlassen können und auch diese Dynamik unterbrochen werden kann. Das heißt, wir brauchen da einfach Standhaftigkeit auch von Seiten der Schulleitungen, ja, auch von Seiten, wie du schon sagst, von der Politik, dass sich Menschen mehr dafür einsetzen. Jetzt, mir wäre nochmal ganz wichtig, da jetzt so viele zuhören, die vielleicht auch noch jüngere Kinder haben und Sorge haben, wenn ihr Kind in die Schule kommt und sie es natürlich bestmöglich vom Mobbing beschützen möchten. Und darüber würde ich jetzt gerne noch mit dir sprechen. Weil wir hatten gestern ja auch gesagt, es ist so wichtig, dass Eltern ihren Kindern beibringen, nicht mitzumachen, standhaft zu bleiben. Weil da können wir jetzt an der Stelle vielleicht wirklich was bewirken, wenn Eltern zuhören und ihre Kinder so gestärkt werden, dass ihre Kinder hinstehen und sagen, nee, da mache ich nicht mit.
Ja, deswegen ist es immer ganz wichtig, gute Prävention bedeutet ja, bevor Menschen zu Opfern und Tätern werden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, in Prävention zu investieren. Jeden Euro, den wir in Prävention investieren heute, sind zigtausende von Euros, die wir sparen in der Täter- oder in der Opferbewältigung, die wir dann später haben. Und Menschen, die vielleicht heute Prävention abgefangen werden, werden vielleicht niemals zum Opfer werden oder nie ins Gefängnis kommen. Aber das ist halt etwas, ja, wo ich immer wieder die Politik mir anschaue und mir denke, warum passiert da nichts? Aber ich sage es immer wieder auch zu den Eltern, das Wichtigste ist, dass ihr zu euren Kindern einen sehr intensiven und ehrlichen Kontakt habt. Die Kinder, und das ist das große Problem, 80% der Kinder, die in den Schulen unter Mobbing leiden, vertrauen sich oft aus Angst und Scham den eigenen Eltern nicht an. Und das ist immer nur dann möglich, wenn vor allen Dingen das Elternverhältnis zu den Kindern nicht richtig stimmt oder wenn Eltern vielleicht die Signale, die da waren, schnell fallende Noten, verändertes Verhalten nicht richtig deuten können. Da gibt es viele Signale oder auch wenn die Kinder dann kommen und das ist immer das Schlimmste, die Kinder kommen und erzählen das, wenn Eltern das abtun, kleinreden oder dann irgendwelche Tipps geben, ja, dann musst du dich halt so und so wehren oder dann musst du zurückschlagen. Das hilft niemandem. Die Kinder haben Angst. Und wenn sie aber sowas tun und die Eltern wiegeln das ab oder sind einfach überfordert und hören ja nicht hin, kommen die Kinder meistens nie wieder. Und deswegen ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen mit den Kindern, Mobbing zu erkennen und wenn es passiert, auch zu den Schulen zu gehen und ganz klar Prävention und Aufklärung zu fordern und es auf gar keinen Fall kleinreden lassen und auf gar keinen Fall verharmlosen lassen. Und was den Kindern sehr was wichtig ist, ist von klein auf ja nicht nur bei dem Thema, sondern grundsätzlich Zivilcourage zu haben, für andere und vor allen Dingen für sich selbst einzustehen, auch zu vermitteln, dein Körper in jeder Hinsicht, auch im Missbrauch, gehört dir. Niemand hat das Recht, dir und deinem Körper und deiner Seele etwas anzutun. Und so stärker wir unsere Kinder machen, schon von klein auf, wenn sie auf der Welt kommen, umso stärker Persönlichkeiten sind sie dann auch, wenn sie dort auseinandertreffen. Und wenn sie merken, da können sie sich da nicht so durchsetzen, dann ist wichtig, ich kann immer zu meinen Eltern kommen und ihnen sagen, dass ich Hilfe brauche. Weil dann sind wir da, als die sich schützen, bei unseren Kindern stellen und sagen so. Weil es gehört ja dazu, die Stärke zu haben, einem dadurch anzuvertrauen. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch wenn man sieht, dass vielleicht ein anderes Kind in der Schule leidet. Dass es sieht, ich sehe, dass ein Kind, ob in der Klasse oder nicht in der Klasse, ich sehe, dass das leidet und dann sehe, dass da nichts passiert. Dass man auch den Mut hat, den Kindern dann, dass sie den Mut haben, die Kinder, dass sie auch den Eltern erzählen oder vor allen Dingen den Mut haben, zu der Schulleitung zu gehen, zu den Klassenlehrern zu gehen und zu sehen, ich sehe da dies und das und der Junge
oder die Frau braucht Hilfe. Finde ich ganz wichtig, weil es gibt ja vielleicht auch Kinder, die eben nicht so Eltern haben wie die, die jetzt gerade zuhören, sage ich mal. Ja, ich habe eine Community, die ganz bedürfnisorientiert auf ihre Kinder schaut. Und das ist eben, glaube ich, auch so eine Verantwortung, die wir haben, auch für die Kinder in unserer Gesellschaft, dass wenn wir eben diesen Weitblick haben, schon bedürfnisorientiert darauf schauen, was unsere Kinder brauchen, dass wir dann vielleicht in so einem Moment auch vielleicht in der Rolle vom Elternbeirat oder auch einfach in der Rolle von der Mutter vielleicht zur Schulleitung gehen und sagen, mir ist es aufgefallen oder zur Klassenlehrkraft. Und vielleicht hat dieses Kind kein Elternteil, das jetzt hier in die Schule kommt, weil es vielleicht die Sprache nicht beherrscht oder eine andere Barriere da ist, die Eltern überfordert sind, um dieses Kind zu schützen. Also auch da finde ich es immer so wichtig, du hast gerade Zivilcourage angesprochen, nicht wegzuschauen, auch im Kleinen. Ja, wir haben jetzt gerade über die politische Ebene gesprochen, nur das finde ich auch so wertvoll zu sagen, hey, wir haben aus irgendwelchen Gründen auch die Gabel mitbekommen, anders auf die Themen zu schauen. Ja, es machen ja auch ganz viele Eltern bei mir Kurse und sind da schon wahnsinnig versiert. Und alles, was du gerade angesprochen hast, da haben die gerade wahrscheinlich alle genickt und gesagt, ja, genau, das mache ich und das ist mir wichtig und die Beziehung zu meinem Kind. Nur, dass das eben nicht alle Kinder da draußen bekommen, das ist immer wieder so wichtig, weil viele von uns leben ja doch auch in der Blase. Also ich merke selber immer, ja, wenn ich so umgeben bin von so liebevollen Eltern, da verlieren wir manchmal auch diesen Blick für das große Ganze. Und ich finde, wir sind alle auf dieser Welt, um Verantwortung zu übernehmen, auch für den Schutz der Kinder. Und deswegen fand ich das mit der Zivilcourage gerade auch so spannend. Und du hast gerade noch was gesagt zum Thema Kinder sollten ja gestärkt werden, damit sie sich auch hinstellen können, dass sie sagen können, stopp, hier ist mein Körper. Hast du da nochmal vielleicht aus der eigenen Erfahrung, oder du hast ja viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, Strategien für Eltern, wie sie ihre Kinder stärken können, dass die auch mal hinstehen können und sagen können, das will ich nicht und das ist mir zu viel und dass sie sich Hilfe holen?
Also grundsätzlich ist ja trotzdem jedes Kind, egal wie wir aufwachsen, immer individuell. Es gibt ja Kinder, die sind etwas stiller und Kinder sind etwas lauter. Ich habe ja ein Junge und ein Mädchen, die sind ja auch komplett unterschiedlich. Und man muss natürlich immer die Bedürfnisse und das so abstecken auf das Kind, was man ja gerade vor sich hat. Und es ist ja entscheidend, ein Signal zu hören oder zu geben. Mein Sohn wäre jetzt der Typ, der geht dazwischen und macht Ansagen. Ja, meine Tochter, die würde das auch gerne wollen, macht das aber nicht. Aber entscheidend ist ja, die Ansage muss sie ja nicht gegenüber den Tätern oder Mittätern machen. Die Ansage reicht ja auch zu sagen, da ist ein Kind, was leidet. Also den Kindern wirklich vermitteln, dass das etwas Wichtiges ist für sich selbst. Das ist sowieso ja klar, aber auch für andere einzustehen. Und da gibt es auch immer wieder, sage ich mal, auch passendes, je nach Altersstufe, Videomaterialien oder Bildmaterialien, wo man den Kindern ja das auch zeigen kann. Wo Kinder denn, das merke ich, wenn ich mal in Kitas bin, die Kinder wissen schon ganz genau, dass das, oh, jetzt ist das Kind traurig. Und was ist, wenn ein Kind traurig ist, dann müssen wir unterstützen. Und das ist ja auch, wenn man die Kinder in der Kita sieht, die meisten zumindest. Und wenn man dann aber sieht, 2 Jahre, wenn sie an der Schule sind, da fragt man sich, was ist hier passiert? Ja, man hat sie einfach gewähren lassen. Und diese Werte, die wir eigentlich vermitteln sollten, verschwinden immer mehr. Und das ist dann also auch so ein Problem. Und natürlich fordern wir viel von den Schulen ab, was ja auch wichtig ist. Aber die Schulen alleine können es gar nicht schaffen. Sie haben weder das Wissen darum, noch die Erfahrung. Deswegen brauchen sie Menschen, die von außen kommen und unterstützen und diese Werte vermitteln. Mein großer Vorteil ist, jetzt, ich bin ja vor allen Dingen an Oberschulen, ja. Alle Schüler in Deutschland kennen mich. Aufgrund meiner Bekanntheit, aufgrund meiner Art.
Bei TikTok bist du ja auch so berühmt, gell? Da ist ein richtiger Hit geworden.
Aber guck mal, dadurch habe ich jetzt schon immer einen Fuß in der Tür. Ja. Da kommt Carsten Stahl. Das heißt, die haben schon die Synapsen offen, da habe ich noch nicht mal einen Mund aufgemacht. Und dann rede ich natürlich anders. Ich rede jetzt sehr direkt, ich habe eine Berliner freche Schnauze. Und das kommt natürlich auch vielleicht bei den Jugendlichen anders an. Aber eigentlich wollen, ob es ein Sozialarbeiter, ein Psychologe oder ich, ist ja alles das Gleiche. Wir wollen ja den Kindern helfen zu verstehen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Aber dafür müssen sie Werte vermittelt bekommen. Und diese Werte schwinden immer weiter in unsere Gesellschaft. Wir wollen unseren Kindern das zwar mitgeben von Anfang an, aber wir geben ihnen leider auch das mit und die kommen in diesen Klassenkampf, wirklich Klassenkampf, teilweise hinein und folgen dann da dieser Gruppendynamik. Und das ist das Problem. Und,
ja, du hast gerade das Smartphone hochgehalten. Für alle, die das Video nicht sehen, da sind wir nämlich beim auch ganz wichtigen Punkt, Kinder dann auch vor dieser digitalen Welt zu schützen, weil dort eben auch so viel Gewalt gezeigt wird und Kinder gar nicht mehr einschätzen können, was ist die reale Welt, was ist die fiktive Welt, also auch rechtzeitig da Grenzen zu setzen. Und aber du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen, dieses Thema Wertevermittlung und Umgangsformen. Das ist so etwas, was mir auch so wahnsinnig oft fehlt, denn es heißt ja jetzt auch in der neuen Form der Erziehung, alle Gefühle dürfen sein. Und da bin ich absolut der Meinung. Nur die Frage ist ja immer, bringe ich einem Kind bei, dass es wütend aggressiv sein kann und seine Wut ausleben kann, wie es möchte, so nach dem Motto, und setzt keine Grenzen, oder helfe ich dem Kind durch diese Wut durch und zeige ihm, du kannst zwar wütend sein, nur es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die gehen einfach nicht, da ist Stopp, da ist eine Grenze. Und das sollte eben, finde ich, auch schon in den Grundschulen, in der Kita klar vermittelt werden, was du vorher schon gesagt hast, die Kinder brauchen mehr Führung und Orientierung wieder, weil sie sich sonst unsicher fühlen. Und was machen unsichere Kinder? Unsere Kinder werden aggressiv. Und das habe ich so oft auch, das geht schon in der Kita los, Carsten, wenn zum Beispiel ein Kind ein anderes Kind schubst oder ein Kind ein anderes Kind beißt. Das ist einerseits entwicklungsbedingt und andererseits ist es oft so, dass ich sage, dieses Kind braucht morgens eine Hand auf der Schulter. Jemand, der kommt und sagt, du setzt dich jetzt hierher, wir spielen jetzt ABC, wir machen das jetzt so. Ja, und das ist eben auch ein bisschen dieser Fluch und Segen, zugleich bei der bedürfnisorientierten Erziehung, weil sie so oft missverstanden wird. So nach dem Motto, die Kinder haben halt Gefühlsausbrüche und so ist es halt. Und ja, dann werden die halt aggressiv, dann schlagen die halt zu. Und an der Stelle müssen wir wieder ansetzen.
Genau das ist es. Also wenn die Kinder das tun, ist es ja das eine. Aber wir müssen ja dazwischen gehen und dem klar machen, das ist falsch. Das ja. kannst du nicht machen. Guck mal, wenn das jemand mit dir machen würde, dann würdest du diesen Schmerz empfinden. Ja. Dann muss man halt den anderen Möglichkeiten geben, wo sie halt in dem Moment, also diese Impulskontrolle ihnen vermitteln und zeigen. Also ich habe ja auch manchmal Momente, wo ich aus mich rausrasen könnte. Manchmal tue ich das auch. Aber am besten ist es doch dann, dann sollten sie vielleicht lieber rausgehen oder sollten, sag mal, an einen Sandsack gehen, bevor sie sich in menschliche Wesen oder andere Dinge vergehen. Und deswegen, das meine ich mit der Orientierung. Ja. Welchen ja. Dingen sie sind. Jedes Kind entwickelt sich anders. Aber es gibt ja, es gab ja auch Zeiten, und manche vertreten das ja immer noch, ein Kind soll sich frei entwickeln, frei und ohne Grenzen, ja, wo das hingeführt hat. Das sehen wir mittlerweile.
Ganz so, genau.
Und, da, und diesen Preis bezahlen wir. Und wenn dann trotzdem jemand der Meinung ist, dass das Kind das darf, dann muss man einfach nur mit dem Spiegel umdrehen. Und stellen Sie sich doch mal vor, ich würde meinem Kind vermitteln, dass das okay ist, das mit Ihrem Kind zu machen. Irgendwann, spätestens in der dritten Gehirnerschütterung, würden Sie verstehen, dass das nicht schön ist. Ja? Und wir reden ja hier, wir reden ja nicht davon, dass ein anderes Kind vielleicht mal anschreit oder anspuckt, was unschön ist, sondern wir reden ja teilweise von körperlicher Gewalt, mit Schlagen, Treten und solche Dinge oder mit Schippe auf den Kopf hauen, wenn wir in der Kita sind. Und das sind so Dinge, natürlich nicht zum Glück überall. Und du sagtest es ja vorhin, wir funktionieren als Gesellschaft. Mhm. Und auch eine Klasse funktioniert als Gesellschaft. Also es, wenn dann eine Schulklasse ist, da klar sind meine Kinder da drin oder deine Kinder da drin. Aber wenn die anderen Kinder nun mal nicht vielleicht so ein gleiches Elternhaus und so eine Wertevermittlung zu Hause haben und dadurch außer Rand und Band sind, hat das einen Einfluss auch auf unsere Kinder. Mhm. Und die werden in irgendeiner Weise davon entweder schulisch oder auch gesellschaftlich entweder die Konfrontation kommen und darunter leiden. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir auch diese Zivilcourage haben und auch für die Kinder einstehen, die, sagen wir mal, vielleicht nicht so ein funktionierendes Elternhaus haben und sagen, da müssen wir was tun. Und deswegen immer Prävention holen, Aufklärung machen und einfach und feststellen, warum ist denn so ein Kind vielleicht verhaltensauffällig, gewalttätig oder ja, das sind so Dinge, wenn wir mehr wachsamer durch die, durch die Welt laufen würden, dann würden wir besonders bei den Kindern, und das ist ja unser Leitbild jetzt hier, ganz viel merken. Wie kann es sein, dass Kinder Suizidgedanken haben, sich ritzen und keiner...
Weil ihre Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Daher kommt es ja, weil sie einfach an ganz wichtigen Punkten nicht abgeholt wurden, nicht gesehen, nicht gehört wurden und ihnen vor allem die Sicherheit und Führung gefehlt hat. Und du hast ja viel mit Jugendlichen gearbeitet, Carsten. Es würde mich jetzt total interessieren, vielleicht magst du noch ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie die denn darauf reagieren, wenn du kommst und klare Ansagen machst. Weil die machst du ganz bestimmt, wie ich dich wahrnehme.
Das, der große Vorteil ist, wenn dir dein Name vorher rausläuft, dann wissen die ja ganz genau, wer du bist und wie du auftrittst. Und dann kommst du da halt rein und dann, ich habe ja im Durchschnitt immer zwischen 500 bis 1000 Schüler in meinen Seminaren, ich arbeite ja immer mit der ganzen Schule und das können sich manche Lehrer auch gar nicht vorstellen. Herr Stahl, wir kommen ja schon kaum eine Stunde mit 20 Schülern zurecht. Ich sage ja, ich mache ja nicht Mathe, Physik und Deutsch. Ja? So, dann wird es mir vielleicht auszugehen. Aber eigentlich ist es so, da ist eine große Erwartungshaltung. Die Kinder sind in einem Aha-Effekt. Und dann komme ich halt da rein und dann merken die sofort, dass diese Person, die es aus dem Fernsehen oder aus dem Internet kennt, da jetzt live vor ihnen steht. Live und in Farbe und mit jedem Worten. Und das hat natürlich eine ganz gerade, ganz starke Strahlkraft und eine ganz starke Energie. Und deswegen stelle ich halt immer wieder fest, und nach über 100.000 Schülern und fast 350 Schulen merke ich ja, dass es sich, egal wo es ist immer das gleiche Bild. Da gibt es vielleicht hier oder da mal auch den einen oder anderen Ausreißer. Aber das ist kaum messbar. So.
Ja, die kleben dir an den Lippen, 100%. Genau. Weil sie dich ernst nehmen, weil sie dich wahrscheinlich auch in diesem Moment spüren. Und das ist auch sowas, Verbindung. Ich glaube, du hast es geschafft, durch deine Arbeit eine Verbindung zu diesen Kindern aufzubauen. Du läufst da rein und gehst auf Augenhöhe diesen Kindern gegenüber, trittst du auf und zeigst ihnen gleichzeitig, dass es Dinge gibt, die nicht gehen. Du zeigst ihnen Grenzen, du zeigst ihnen Sicherheit und gibst ihnen Schutz eigentlich und darüber auch Halt und Orientierung.
Genau. Und der Schlüssel dazu ist Authentizität.
Ja.
Dass ich echt bin. Und das sagen die mir immer. Die sagen immer, weil viele Lehrer sagen dann den Schülern, ja, aber das haben wir euch doch auch, vielleicht nicht so wie Herr Stahl gesagt, aber das haben wir euch doch schon auch schon gesagt. Und so, ja, aber anders sagen die denn. Weil es ist schon noch ein Unterschied, ob du dich selber klein machst und sagst, wie du gelitten hast, wie du weinend am Ende warst, wie du dir das Leben nehmen wolltest. Wenn du so dich als große Persönlichkeit so klein und angreifbar machst, dann entsteht eine ganz hohe Verbindung, eine Vertrauensbasis, weil die sehen, und identifizieren sich mit dir. Die viele denken immer, ja, dann fangen die an, über dich zu lachen. Nein, ich mache mich ja vor denen angreifbar und ich öffne mich als Erster. Und dieser Vertrauen, das ich denen entgegenbringe, diese Ehrlichkeit, die verbindet sich mit mir. Nicht nur mit, und jetzt, ja, nicht nur mit den Opfern, die in der gleichen Position sind, sondern auch mit den Tätern, die sich widerspiegeln, wie sie ja selber so waren, bevor sie Täter geworden sind. Und dann sage ich ja auch, und das ist es, ich verurteile keinen in meinen Seminaren. Ich sage immer, ich verurteile euch nicht, weil ich genau so war wie ihr. Ich habe es erlitten, ich habe mitgemacht und weggesehen und ich habe es selber gemacht. Und ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber ich möchte euch helfen, durch meine Worte, durch meine eigene Lebensgeschichte, vielleicht heute zu erkennen, dass es der falsche Weg ist. Ob ihr den einschlagt oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Eins kann ich euch garantieren. Wenn ihr so weitermacht wie jetzt, wird es einen großen Schaden auf eure Weiterentwicklung in eurem Leben haben. Und das möchte ich nicht. Und das ist halt das, wo auch viele Lehrer sehr dankbar sind, weil sie diesen Zugang halt nicht haben und viele diesen Zugang auch einsetzen. Aber es gibt auch welche, die einfach diesen Zugang nicht akzeptieren wollen, aus Neid, Missgunst oder aus Angst vor was Neuem. Ja. Und das ist einfach so. Aber wir haben 32.000 Schulen. Wir haben 10 Millionen Schüler. Ich selbst stelle mir vor, ich sollte überall hin, würde ja gar nicht funktionieren. Ich komme ja jetzt schon.
Das heißt, du brauchst eigentlich da Unterstützung. Also ich weiß nicht, ob du gerade sehen kannst, aber ich habe ja echt gerade Tränen in den Augen, weil so wie du gerade erzählt hast, dass du diese Kinder berührst und erreichst. Stell dir mal vor, wir könnten es schaffen, dass Lehrkräfte auch dieses Talent mitbringen, dass sie sich dafür einsetzen, dass wir genau an dieser Stelle mehr zusammenarbeiten würden. Ich zum Beispiel habe sehr viele pädagogische Fachkräfte, die auch in weiterführenden Schulen arbeiten, die auch alles dafür tun würden. Ja, und deswegen, Carsten, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht mit Kindern und mit Jugendlichen arbeitet und sich da einsetzen möchte, wie ist es denn möglich, Kontakt zu dir aufzunehmen, sich einzubringen? Hast du da...
Also grundsätzlich ist es immer so, einbringen kann sich ja schon jeder, der das Thema sensibilisiert. Ja. Und sich sagt, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie man jetzt im Ersten damit umgeht, alleine zu sensibilisieren ist ja schon wichtig. Also wenn eine Schule sich hinstellt und sagt, an unserer Schule gibt's das nicht, dann ist das gelogen. Jede Schule hat Mobbing, jede Schule hat Vorfälle, weil wir die Welt auch digitalisiert haben. Das ist schon mal das Erste, dass man sich auch eingesteht, wir brauchen Hilfe und wir müssen was tun. Damit beginnt das. Und dann kann man gucken, welches Wissen kann man sich selbst aufbauen und vermitteln oder wo muss man sich von außen Hilfe holen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Weiterbildungskurse, es gibt Kurse, wo man selber sich selber auch sensibilisieren kann und vor allen Dingen auch belesen kann. Es ist ein sehr komplexes Thema. Schau mal, was soll ich dir dazu sagen? Wir haben das Jahre 2025. In den letzten 10 Jahren, ja, hat es die Bundesregierung und die Verantwortlichen aller Länder nicht geschafft, eine eigene Anti-Mobbing- und Anti-Gewalts-App auf den Weg zu bringen. Ja. Wir reden mal nicht von einer Corona-App, die nicht gebracht hat und 10 Millionen oder mehr gekostet hat. Also da ging es sofort. Und auch andere Apps oder andere Dinge, die ihn nutzen, aber eine Anti-Mobbing-App haben sie noch nie konzeptioniert, weil sie das Problem nicht sehen und dafür auch keine Ressourcen zu bereitstellen. So, und guck mal, es kann ja eigentlich nicht sein, dass Menschen wie wir dann mit Unterstützern so eine Anti-Gewalts-App konzeptionieren. Kann nicht sein, aber wir haben es getan. Wir haben die erste richtige Anti-Mobbing-App konzeptioniert unter dem Stop-Mobbing, ob bei Android oder auch bei Apple, wo mit vielen Videos zielgerichtet zu Schülern, zu Lehrern und zu Eltern mit Videomaterial, Bildmaterial, aber auch Ratgeberbüchern, dieses Wissen, was ich jetzt ja hier gerade mal in so einem Crashkurs so ein bisschen vermitteln, zielgerichtet einwirkt.
Und ist das diese App auch für Eltern, die ihr Kind vor Mobbing schützen möchten?
Ja, das ist alle Positionen. Also stell dir vor, ich habe halt diese Videos eingeredet und der Schülerbereich, da spreche ich halt direkt zu Tätern, zu Opfern, zu Mittätern und bei den Eltern spreche ich zu den Eltern, wenn ihr Kind in der Position ist, der Position, wie reden sie mit den Schulen, was sagen sie und das gleiche dann auch mal für die Lehrer, auch nochmal, also dieses Thema anzusprechen, um direkt dort ranzukommen. So, und deswegen sage ich...
Findet man im App Store unter Stop Mobbing.
Stop Mobbing,
die App für alle, die da rein möchten, das Thema und sich da weiterbilden möchten, also ganz, ganz wertvoll. Carsten, was machst du denn oder was empfiehlst du denn, wenn Eltern sich an dich wenden und das Kind in der Schule gemobbt wird? Was sind deine ersten Empfehlungen?
Das Erste, was ich immer machen würde, ist, wenn ich davon erfahre, was ja schon voraussetzt, dass das Kind mir das erzählt. Das fängt schon viel früher an, wirklich zu gucken und darauf zu achten, ob mein Kind vielleicht Mobbing erlebt oder bei mitmacht oder selbst ausführt, dass man eine Sensibilisierung hat.
Wenn also das verändert das Verhalten, wie zum Beispiel nicht mehr in die Schule wollen, Bauchschmerzen, Leistung.
Bauchschmerzen, verfallende Noten, kleine Kinder nässen wieder ein. Wenn Mädchen ritzen sich, nicht alle, aber kommt immer wieder vor, meistens wenn sie in einer Oberschule sind. Aber wenn man sowas bemerkt, ist eines ganz wichtig. Oberste, also wirklich Dings, ist absolute Alarmstufe. Also wenn das passiert, darf man es nicht kleinreden lassen, nicht totschweigen lassen und auch selber für sich sagen, hier muss jetzt sofort gehandelt werden. Gehen Sie zu der Klassenlehrerin, man hält immer die Hierarchie ein. Gehen Sie zum Klassenlehrer, Klassenlehrerin, sprechen Sie das dort an. Sprechen Sie zur Sozialarbeiterin an und gucken Sie, wie da reagiert wird. Wenn man das Gefühl hat, da passiert nicht gleich was, natürlich die Möglichkeit, zur Schulleitung zu gehen. Und wenn man merkt, dass eine Schule insgesamt da zu wenig wird und man einfach verzweifelt ist, dann würde ich auch den nächsten Schritt gehen und mich ans Schulamt wenden. Mhm. Ich hoffe natürlich immer, dass wir beherzte, engagierte Lehrer haben, die es einfach nur nicht sehen oder vielleicht unterschätzen. Und wenn dann ein Elternteil kommt und sagt, mein Kind leidet und dies, das und jenes, dann hoffe ich immer, auch wenn ich leider oft mit der Realität konfrontiert werde, dass nicht jeder Lehrer so reagiert, habe ich aber den Glauben daran nicht verloren, dass eigentlich trotzdem jeder Lehrer eigentlich für die Schüler das Beste wollen. Das Thema ist bloß, sie sind selber hilflos, weil sie nicht weitergebildet werden, weil sie teilweise gar nicht den Zugang haben. Manchen Lehrern fehlt es auch einfach an Empathie. Aber nochmal, ich mache keiner Schule, keiner Klassenzimmer einen Vorwurf, dass Mobbing vorkommt. Ist ein gesellschaftliches Problem. Kein schulisches.
Das alles aber geregelt werden sollte. Nur, was du gerade ansprichst, den Lehrern oder auch Lehrerinnen fehlt dann manchmal diese Kompetenz. Dafür gibt es dann, wie du angesprochen hast, die Sozialpädagoginnen oder eventuell auch die Schulpsychologinnen oder SchulberaterInnen, die sich ja auch mit diesen Themen auskennen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Fortbildungen ich in dem Bereich gemacht habe. Nur es ist eben dann trotzdem so wichtig, dass die Eltern mit ins Boot kommen. Auch
Auf jeden Fall.
Es geht nicht darum, dass ihr angenehme Eltern seid. Ja, viele denken dann, ja, ich halte mich jetzt da zurück und ich will ja auch die Lehrkraft nicht stressen, die hat ja eh schon so viel zu tun. Wenn es um den Schutz des Kindes geht, geht es darum, wirklich sofort zu handeln, wie du gesagt hast. Und auch, wenn es sein muss, unangenehm zu werden. Weil, das hast du auch gerade gesagt, es passiert eben, das ist mir auch schon so passiert an Schulen, ich war an vielen unterschiedlichen Schulen, dass dann nichts weitergeht und dann eben das Schulamt eingeschaltet werden muss, weil sich erst dann etwas tut, wie du gerade gesagt hast. Oft passiert erst dann was, wenn sozusagen die nächste Hierarchiestufe sich mit einschaltet. Weil ja viele Schulleitungen, die vielleicht auch überfordert sind, wie gesagt, wir wollen hier niemanden verurteilen, dann vielleicht erst auch die Dringlichkeit dessen bemerken.
Genau, und ich sage immer, wenn man das schon ans Schulamt geht oder sogar einen Anwalt einschaltet, dann ist ja schon viel falsch gelaufen. Es gibt bestimmt noch Eltern, die sind sofort beim Anwalt, aber die meisten suchen ja eigentlich den Weg zur Schule etc. Und ich kann immer nur eins sagen, wenn man möchte, dass sein Kind mit Spaß zur Schule geht, das ist schwer. Das hatten wir alle nicht so wirklich. Ja? Aber es darf auch gar kein Fall mit Angst zur Schule gehen. Und wenn man natürlich vor allen Dingen will, dass sein Kind Wissen vermittelt bekommt und gute oder vernünftige Noten hat, eins kann ich allen da draußen garantieren. Ein Kind, was mit Angst im Klassenzimmer sitzt, hat keine guten Noten.
Nee, das ist
genau. Und es hat Angst, zur Schule zu gehen. Das heißt, in dem Moment, wenn mein Kind unter Mobbing leidet, und man muss es schon im Keim am besten ersticken, aber wenn ein Kind zu ihnen kommt, ist der Keim schon längst groß. Weil am Anfang machen sie es noch mit sich selbst. Aber sie merken, sie kommen da nicht raus. Und dann kommen sie meistens erst, da ist das schon größer. Und deswegen sofort ernst nehmen und klare Forderungen haben und sagen, wisst ihr, wenn mein Kind das hier geht, geht das auch anderen. Wir brauchen hier Prävention. Das Thema muss angesprochen werden, das ist ja auch was Vorbildliches, wir machen ja auch Prävention gegen Rassismus und alle anderen Dinge, wir müssen das Thema ansprechen. Und wenn man dann merkt und vor allen Dingen diesen einen Spruch hört, ganz sehr, sehr oft hört man den, wir haben hier kein Mobbing, dann ist der Punkt gekommen, wo sie von recht freundlich in sehr unbequem schalten sollten. Ja. Wenn eine Schule sagt, und ich meine damit alle Schulen in Deutschland, wir bleiben mal mit unserem Land, wenn eine Schule in Deutschland sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing, dann lügen die. Es gibt keine mobbingfreie Schule. Mobbing ist Ausgrenzung, Demütigung. Es findet oft statt, wenn die Lehrer es teilweise nicht mitbekommen. Oder nur im kleinen Rahmen mitbekommen und aufgrund des Druckes, aufgrund ihrer Arbeit natürlich auch nicht alles sehen können. Mache ich ihnen nicht vom Vorwurf. Aber wenn ein Elternteil um Hilfe bittet, dann muss auch hier handelt werden. Und deshalb, euer Kind, das Leben eures Kindes, die Seele eures Kindes steht an Nummer 1.
Ja.
Und die schulischen Leistungen sind dann vollkommen sekundär. Und ich sage euch, Mobbing bedroht die Seele und das Leben eurer Kinder. Ich war auf 10 Beerdigungen von Kindern, die sich wegen Mobbing umgebracht haben. Und das passiert jeden Tag. Und ich möchte nicht, dass euer Kind leidet oder Suizidgedanken hat oder sich umbringt. Und alle die, und das als trauriger Abschluss, die Eltern, an deren Grab ich stand, haben mir alle gesagt, mein Kind hat mir nichts gesagt.
Und das ist, glaube ich, etwas, was alle, die jetzt diese enge Beziehung zu ihren Kindern pflegen, die schon seit Jahren in die Beziehung zu ihren Kindern investieren, dieses Vertrauen zu haben, dass ein Kind kommt, die Dinge erzählt. Und das Wunderbare ist auch, wenn ich jetzt mit Eltern arbeite, dass sie ja auch die Feinfühligkeit sozusagen üben bei mir. Das heißt, sie lernen schnell zu erkennen, was ihr Kind braucht, eben schnell hinzuschauen, genau zu beobachten. Das ist zum Beispiel auch was, was ich durch meinen Bindungskurs eben schon in der frühkindlichen Entwicklung oder so früh wie möglich immer versuche weiterzugeben, eben sehr schnell zu spüren, was ist bei meinem Kind eigentlich los und hinzuschauen. Und dass das eigentlich die beste Prävention ist, das finde ich nochmal so wertvoll, dass du es sagst, Carsten, weil die Eltern haben Kinder gehabt, die nicht offen mit ihnen waren, die kein oder zu wenig Vertrauen hatten, wahrscheinlich Angst hatten. Vielleicht waren das sehr angepasste Eltern, die es eher dem Lehrer oder der Schule recht machen wollten, wie auch immer. Das dürfen wir immer im Blick haben, dass es nicht darum geht, immer nur ganz angepasst und brav zu sein, sondern eben den Kindern beizubringen, dass sie auch für sich einstehen dürfen.
Und noch eines muss ganz klar bewusst sein. Jedes Kind, so wie jeder Mensch, kann Opfer von Mobbing werden. Also die Illusion, mein Kind ist stark und dem kann das nicht passieren. Diese Illusion würde ich nicht ohne hingucken und ohne Nachfragen vertrauen.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Weil das ist es. Meine Eltern haben es auch nicht gesehen. Ich habe es weggelacht. Ich habe es versucht, mit mir selber auszumachen, bis zum Suizidgedanken. Und deswegen sage ich immer wieder, egal wie es ist, darüber reden und stärken. Die Courage stärken und vor allen Dingen mit Vertrauen stärken, immer ankommen zu können. Aber dann natürlich, wenn es dann natürlich dazu kommt, erwartet das Kind natürlich auch, dass wenn sich meine Eltern jetzt einmischen, dass es eine Verbesserung gibt. Mhm. Deshalb, was wird jedes Elternteil bereit sein, für sein Kind zu tun, wenn es bedroht wird? Mhm. Und ich denke, da sind wir alle uns einer Meinung, so ziemlich alles.
Ja.
Und das sollte man nicht vergessen. Nicht der Ruf der Schule oder die Interessen eines Lehrkörpers oder einer Schulverwaltung steht hier an erster Linie, sondern die Sicherheit und die Unversehrtheit unserer Kinder, jeder Kinder, nicht nur eures, sondern auch der anderen Kinder, die dort an der Schule sind.
Carsten, ich glaube, da hast du nochmal eingeladen, wirklich alle Eltern, also alle nochmal bestärkt, dass sie hingucken, dass sie für ihr Kind einstehen dürfen, dass wir auch dann unbequem werden dürfen, wenn wir was beobachten. Genau. Es gibt im System einfach viele Menschen, die wegschauen, weil sie Angst haben. Wie gesagt, wir wollen nicht verurteilen, nur es geht darum, Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass sie stark sein dürfen für ihre Kinder. Genau. Carsten, ich danke dir so sehr. Ich werde auf jeden Fall den Link zu deinem Insta-Profil, zu deinem TikTok-Profil reinstellen. Wenn jetzt jemand Jugendliche hat, dann können hier die Jugendlichen dir auch folgen bei TikTok oder dann machst du sicher auch regelmäßig Aufklärungsarbeit.
Ja, also grundsätzlich sind meine Kanäle meistens immer da, um auf bestimmte Missstände hinzuweisen, ja. Das immer wieder zu sagen, denn meistens bin ich ja an den Schulen. Ich mache da natürlich auch immer mal Videos, aber es ist wirklich so, da passiert jeden Tag so viel Schlimmes in unserem Land und es ist bei mir wirklich, wirklich so, ich wundere mich ja immer, weil eigentlich ist ja TikTok und diese ganzen Plattformen, eigentlich kriegen die ja nur Reichweite, wenn du dort tralala, die Welt ist wunderbar postest, ja. Und ich mache genau das Gegenteil. Ich habe jeden Tag da Content, zeige auf, hier ist wieder ein Kind missbraucht worden, hier ist ein Kind, hat sich das Leben genommen, hier gab es Gewalt. Das mache ich, um einfach den Finger in die gesellschaftliche Wunde zu legen und allen aufzuzeigen, wir sind alle gefordert und die Politik muss hier endlich handeln. Und man gibt es natürlich auch immer wieder Videos, aber meine Präventionsarbeit ist vor allen Dingen, wenn ich an Schulen gehe oder sowas jetzt wie mit dir mache, ich bin also kein YouTuber oder so Influencer, sondern...
Das heißt, die App ist dann etwas, was unterstützen kann, auch gemeinsam mit den Kindern diese App zu holen. Ja, und da setze ich den Link auf jeden Fall rein. Und Carsten, ich danke dir so sehr für deine wertvolle Arbeit für den Kinderschutz. Das ist unbezahlbar. Wir brauchen unbedingt Menschen wie dich, die sich dafür einsetzen. Und ja, für alle Eltern... Seid unbedingt mutig, steht für eure Kinder ein.
Ja. Vielen lieben Dank nochmal, dass du das Thema auch angesprochen hast und deiner Community versuchst, dort auch ein bisschen die Augen zu öffnen oder Hilfestellung zu geben.
Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Mein großer Geschwisterkurs mit meiner intensiven Live-Begleitung ist wieder da. Und zwar schließen die Türen schon am Dienstagabend, den 18.02. Du kannst mit dem Rabattcode Geschwister20 noch 20 Euro auf den Kurs sparen. Sichere dir gerne einen Platz, wenn du dir wünschst, während des Geschwisterkurses eng von mir live begleitet zu werden und deine persönlichen Fragen stellen zu können. Ich freue mich riesig auf dich. Schau gerne über den Link in den Shownotes rein und schau, was dich im Geschwisterkurs erwartet. Denn es gibt zahlreiche praktische Handlungsstrategien, wie du auf Geschwisterstreit reagieren kannst. Viele Formulierungshilfen, ein umfangreiches Workbook mit ganz vielen wundervollen Strategien, um die Bedürfnisse deiner Kinder auch vorbeugend zu erfüllen. Und ich begleite dich durch ganz viele praktische Rollenspiele. Es gibt wundervolle Listen für eure Familie, um Werte zu vermitteln. Und du lernst auch, Grenzen zu zeigen, wenn zum Beispiel eines deiner Geschwisterkinder häufig handgreiflich wird. Ich freue mich riesig auf dich im Kurs. Wir sind eine kleine, exklusive Gruppe von Eltern, die ich dann begleiten darf, auch während der Lives. Man kann es kaum erwarten, dass wir dann am Mittwoch schon nächste Woche um 20 Uhr mit einem Begrüßungs-Live starten. Bis dahin. Tschüss.